Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zu Difference, wo wir heute über Politik der Schuld sprechen. Wir besprechen das mit Luca Di Blasi. Luca Di Blasi ist Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Uni Bern. Er ist assoziiertes Mitglied des ICI Berlin. Er hat studiert an der Uni Wien und der Katholischen Uni Eichstätt, wo er auch promoviert worden ist, und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Beziehung zwischen Philosophie und Religion sowie politischer Theologie und Kulturtheorie. 2014 hat er das Buch Der weiße Mann, ein Anti-Manifest, veröffentlicht, in dem er die seismografische Fähigkeit bewies, gesellschaftliche Entwicklungen präzise zu erfassen. Ehrlich gesagt, bevor die meisten von uns, die an der Uni Bern mit ihm zusammengearbeitet haben, das auf dem Schirm hatten. Wir waren bis vor acht Jahren Bürokollegen an der Uni Bern. Mittlerweile sind wir fast Nachbarn, aber vom Arbeitsplatz her weiter entfernt. Luca, schön bist du hier. Schön können wir über dein neues Buch sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Super, danke.
Luca, wenn man Politik und Schuld hört, dann denkt man vielleicht zunächst an diese ganzen Beschuldigungen, die in Talkshow-Formaten stattfinden, wo es darum geht, die Wähler von der eigenen Unschuld und der Schuld des anderen zu überzeugen. Aber du hast kein Buch über diese Art von Schuld und Beschuldigung geschrieben, sondern ein Buch über die Politik der Schuld. Und ich zitiere gleich aus deiner Einleitung, da schreibst du: Ein Riss spaltet die westliche Welt. Auf beiden Seiten spielen Schuld und Schuldnarrative eine zentrale Rolle. Einmal ist es die Geschichte des Antisemitismus, die im Holocaust kulminierte, das andere Mal die des Kolonialismus und Rassismus. Obwohl nicht notwendig unvereinbar, sind beide Schuldgeschichten schon seit den späten 60er Jahren auf Kollisionskurs. Vor allem an Israel entzweien sie sich, nehmen als Israel-bezogener Anti-Antisemitismus und Israel-bezogener Antikolonialismus Gestalt an und wenden sich gegeneinander. Der dieser Spannung zugrunde liegenden politischen Dimension der Schuld widmet sich das vorliegende Buch. Luca, das musst du uns erklären, weil ich weiß, dass man so ein Buch, wie es hier vor mir liegt, nicht in einem Jahr schreibt. Du musst angefangen haben vor dem Überfall der Hamas auf Israel. Was hat dich motiviert, persönlich, aber auch wissenschaftlich, dich mit Schuld und Schuldkulturen als zentralem Thema für eine politische Analyse auseinanderzusetzen?
Ja, also ich bin gar nicht so sicher, ob ich da irgendwelche Motive hatte am Anfang. Das ist zumindest nicht meine Art zu schreiben. Ne? Ich glaube, ich hatte eher Intuitionen, irgendwas gespürt, dass ich auf der Spur von etwas bin. Und das ist eigentlich die Art, wie ich schreibe, dass ich, du hast vorhin von seismografisch gesagt, irgendwie es gibt so was Seismografisches, was irgendwo anfängt auszuschlagen. Und aus diesem gleichen Grund trifft auch die Trennung oder die Unterscheidung persönlich und wissenschaftlich sozusagen nicht zu, weil ich bin dann zum Resonanzkörper für Dinge, die vielleicht tatsächlich da sind und die sich dann mit der Zeit in gewisser Weise erhärtet haben und verdeutlicht haben. Und dann ist das ein Hinweis darauf, dass man irgendwie auf der richtigen Spur war. Mein eigenes Buch hat in gewisser Weise hat auch diese Dimension, dass ich mit der Zeit und eher gegen Ende des Buches mir klarer wurde, warum ich interessiert war an dieser Frage. Und das hat auch eine, wenn man so will, biografische Dimension oder eine generationelle Dimension. Ich bin geprägt worden in einer Zeit, wo sozusagen das Auftauchen einer Schuld eine große Rolle spielte. Das war eigentlich diese Holocaust-Serie 79. Da war ich als Kind mitgekommen, hat mich schon beeinflusst und auch beeindruckt. Und dann aber vor allem, als ich Student, genau in der Zeit, wo man anfängt, politisch, intellektuell wach zu werden, war eben ein war dieser Historikerstreit. Ja. Genau 600. Und rückwirkend kann man sagen, das war genau eigentlich der Gründungsmoment einer deutschen Erinnerungsgemeinschaft, die sich hier dann, wo hier die sozusagen die Grundlagen gesetzt wurden, dessen, was dann 1990, damit dem wiedervereinigten Deutschland zentral wurde. Deutschland als eine Erinnerungsgemeinschaft, wo der Holocaust in gewisser Weise im Zentrum dieser Erinnerung steht.
Tatsächlich wird es sehr plausibel, wenn man deinem Buch folgt, dass Schuld und Erinnerung an Schuld und der Umgang damit ein ganz zentrales Moment sind, um deutsche Geschichte und Entwicklung zu verstehen. Du nimmst Anlauf etwas weiter vorne, nämlich am Ende des langen 19. Jahrhunderts und Anfang des schrecklichen 20. Jahrhunderts und beziehst dich auf Nietzsche, Heidegger und Freud. Was trägt diese ideengeschichtliche Arbeit an ihren jeweiligen Auseinandersetzungen mit dem Schuldbegriff dann für dein Buch, für deine These, für deine Arbeit aus?
Ja, also weil, wenn man anfängt, neugierig zu werden auf die politische Dimension der Schuld, dann ist die erste sagen wir, protopolitische Form wäre sowas wie eine kollektive Schuld. Also dass man merkt, Schuld ist nicht nur eine individuelle Kategorie, sondern eben eine kollektive. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wo findet sowas wie kollektive Schuld, wo spielt sie eine große Rolle, dann kann man natürlich sagen, ja, das ist die biblische Tradition, vor allem in der westchristlichen Tradition, also gut, Paulus schon, aber Augustinus, auch Luther als Augustinermönch, da spielt die Schuld eine zentrale Rolle in der, und zwar eine spezifische Schuld, das ist die Schuld gegenüber Gott, also Sünde. Und das ist eine Form von Schuld, die geschichtstheologisch die eine Ordnung schafft. Wir haben einen ersten Menschen, der schuldig wurde. Wir haben einen zweiten Menschen, der erlöst wurde von dieser Schuld oder uns erlöst hat von dieser Schuld. Wir haben Phasen, Schuldphasen. Wir haben eine Phase vor der Schuld. Wir haben eine Phase in der Schuld und wir haben dann eine Phase nach der Schuld, die nicht auf der gleichen Ebene ist wie vorher. Und so, all das hat also sehr, sehr stark das Denken strukturiert, aber hat schon protopolitische Dimensionen, auf die ich dann am Ende meines Buches auch eingehe, weil hier sozusagen um diese Schuldperioden und man auch Kollektive setzen kann. Ja. Dann wäre sozusagen, ich weiß nicht, ein Heidentum wäre eigentlich eine Art Unschuld, ja, die eine bestimmte Form des Gesetzeszustands wäre vielleicht eher mit dem Judentum aus christlicher Perspektive verbunden oder mit dem Alten Testament, sagen wir mal. Und dann gibt es die neue, sozusagen das Neue Testament, das ist eine andere Gemeinschaft. Und dann entsteht aus diesem neuen Bund dann auch die Möglichkeit, und das ist ja dann im Christentum dann im zweiten Jahrhundert auch geschehen, aber nicht unbedingt im ersten Jahrhundert, auch nicht im ursprünglichen Christentum, aber dann zu sagen, ja, wir sind sozusagen auf einer anderen Stufe als die und mit all den Implikationen, die wir dann aus der Geschichte auch kennen. So, das war sozusagen die kollektive Schuld und dann die als Sünde konzipiert wurde. Und mein Interesse an Nietzsche, Heidegger und Freud bestand darin, dass ich hier jeweils sowas wie Übersetzungen gesehen habe, die alle drei beziehen sich sehr, entweder sehr explizit oder auch implizit auf die biblische Tradition, mit unterschiedlichen sozusagen Facetten. Bei allen dreien kann man auch sowas wie die Herstellung neuer Kollektive auf säkularer Ebene sehen. Und wir kommen vielleicht noch darauf, aber genau die werden dann prägen dann als quasi Grundlage dann eine konkretere politische Politik der Schuld.
Und das heißt, dort wird jetzt eigentlich zum ersten Mal sichtbar, also wir hatten... Ich versuche es jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Vielleicht ist das dann auch zu einfach, da musst du mich korrigieren. Aber wir haben das Christentum, das die Idee einer Kollektivschuld in Form der Erbsünde in die Welt bringt und damit zugleich erklären kann, warum sie ein einheitlicher Körper ist, nämlich diejenigen, die darum wissen, aber auch wissen, dass sie erlöst sein können und sich damit schon unterscheiden können von der ganzen Umwelt, die das nicht oder noch nicht weiß und von da aus auch beurteilen kann, wie diese Umwelt ist. Und dann haben wir bei Nietzsche eigentlich diese Idee der Überwindung, wenn ich das richtig verstanden habe, der Sünde, die ja passivisch beschrieben wird, durch etwas Aktivisches, also durch die aktive Sünde. Das könnte man dann sagen, naja, das ist wieder gemeinschaftskonstituierend im Sinn einer Elite, die aktiv sündigen kann. Bei Freud fand ich das ganz plausibel, weil du da eigentlich einen Übergang nach skizziert hast, der von einer Religion oder religiösen Gemeinschaft hin zu einer psychoanalytischen Gemeinschaft führt. Und bei Heidegger, da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können, worin das neue Kollektiv besteht. Ich habe das sofort begriffen als neues Selbstverhältnis, also als eine existenzielle Überwindung von Schuld und Sünde. Aber wo wäre da quasi das gemeinschaftskonstituierende Moment?
Ja, also bei Heidegger haben wir eine Form der Verwandlung von moralischer Schuld in existenzieller Schuld. Und was gemeint ist, ist, dass wir alle in gewisser Weise schuldig sind, weil wir schuldig insofern, als wir nicht Herr sind über unsere eigene Geworfenheit, wie das nennt, unsere Herkunft, das, was uns geprägt hat. Und wenn ich zum Beispiel als weißer Mann im späten 20. Jahrhundert sozialisiert wurde, kann ich sozusagen, bin ich auch Gegenstand von Zuweisungen, kritischen Zuweisungen, Schuldzuweisungen in gewisser Weise oder Form von Schuldzuweisung. Und das ist sozusagen eine Form von Schuld, die ich als Geworfenheit mit mir mitnehme und die habe ich nicht, die ich kann nicht einfach kontrollieren. Das ist nicht, ich habe es nicht selber gewählt. Genauso werde ich immer notwendigerweise schuldig. Das ist eine Form von Radikalisierung des augustinischen Non posse non peccare, weil also ich kann nicht sündigen. Wir handeln, wenn wir handeln, entscheiden wir. Wenn wir entscheiden wir für etwas und gegen etwas. Und in dem Sinne werden wir immer auch schuldig gegenüber dem, was wir nicht gewählt haben. Das, was wir, jede Entscheidung ist sozusagen auch eine Entscheidung gegen etwas. Das sind zwei Formen von sozusagen Schuld. Und wenn man es auf kollektive Ebene dann versucht anzuwenden, und es hat dem Heidegger in den 30er Jahren getan, unglückseligerweise oder wie auch immer, jedenfalls es war der Nationalsozialismus, der ihn sozusagen, den er versucht hatte, in eine Richtung zu sehen oder zu wenden oder zu beeinflussen, wo das ein Projekt wird. Und dieses Projekt hat eben was zu tun mit der Geworfenheit. Also wir, jetzt in dem Fall wir Deutsche, wir als Kollektiv, haben bestimmte, das sind bestimmte Impulse, die uns prägen und die sozusagen müssen wir aufnehmen und daraus einen Entwurf machen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann wäre eigentlich der erste Gedanke auf einer beschreibenden Ebene von Heidegger so, dass er sagen würde, was uns alle verbindet, ist, dass wir geworfen sind und uns dazu verhalten müssen. Und der zweite Schritt, der dann gemeinschaftsbildend wird für eine bestimmte Gruppe, wäre dann diese jeweilige Geworfenheit noch einmal abzugrenzen und zu unterscheiden. Und dann zum Beispiel zu sagen, es gibt für diesen Volkskörper eine bestimmte Art der Geworfenheit.
Oder ein Kollektiv. Also, also man kann sagen, wenn die einen... Also auf dieser Grundlage dieser Schuld erkenne ich auch meine Endlichkeit nach hinten, nach vorne und nach hinten sozusagen. Bin nicht Herr dessen, woher ich komme, und ich bin auch nicht Herr dessen, ich verfüge nicht über sowas wie über meine Endlichkeit. Ich bin endlich. Und das macht mich sozusagen von vornherein schuldig. Ja. Und diese Form von Schuld kann ich anerkennen oder nicht anerkennen. Und wer sich dieser Schuld sozusagen entzieht, kommt in eine Art uneigentliche Schuld. Ja. Und das wird flieht in eine Alltäglichkeit, in das Mann, wie er das sagt. Man versucht die Verantwortung sich zu entziehen, indem man sich in Kollektive, tatsächlich in Form von Kollektiven flüchtet, wo die Verantwortlichkeit verschwindet. Und demgegenüber versucht er eine Art eigentliche Schuld zu denken, die dann, wenn es dann das wiederum kollektiv gedacht wird, eine Form von eigentlicher Anerkennung dieser Endlichkeit, Anerkennung dieser Schuld und die politischen Konsequenzen daraus ziehen. Und im Fall von Heidegger wirkt das anstößig, weil es hier eine nationale, also nicht biologistisch und so weiter und nicht auch nicht rassistisch, aber doch ein nationaler Körper war, den er versucht hatte zu denken. Aber nach 1945, und da wird die Wirksamkeit und die politische Dimension sichtbar, haben existenzialistische Denkerinnen wie Hannah Arendt oder eben auch Sartre im Grunde genommen diese Geworfenheit, diese Tatsache, dass wir nicht Herr sind über die Zuweisungen, die uns von außen auch zugesprochen werden, dass man das annimmt, dass wir sagen, also das Beispiel von Sartre ist der Antisemit, der den anderen als Juden diffamiert, also negativ als antisemitisch diffamiert. Und nun ist das sozusagen die Ausgangslage des Juden in einer antisemitischen Gesellschaft. Mhm. Und was der Jude nun könnte sagen, ich habe nichts damit zu tun, das trifft mich nicht, das wäre aber für Sartre uneigentlich oder unauthentisch. Mhm. Stattdessen muss ich das akzeptieren, ich werde sozusagen so gelabelt, antisemitisch, und daraus aber, das nehme ich sozusagen als meine Geworfenheit an und versuche daraus etwas zu machen, ein Projekt zu machen. Und das ist in gewisser Weise die Wurzel auch von Identitätspolitik.
Quasi die Markierung selbst auf sich nehmen und sich dazu verhalten, genau, indem man sie positiv umsetzt.
Ja, wie man dann damit umgeht, ist dann auch, aber dass man das akzeptiert, dass ich sozusagen nicht sozusagen mich entziehen kann solchen Markierungen. Mhm. Ich kann das natürlich versuchen zu tun in Ironie und in Souveränitäts, Zeichen. Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren eine Figur, die uns alle, also eher weiße Männer vielleicht interessiert hatte, war Harald Schmidt. Ja. Und Harald Schmidt war eine Figur, die sehr, sehr, genau diese ironische, überhaupt diese Late-Night-Typen, ne, die Letterman, also das war ein ironischer Gestus. Also, ich bin irgendwie immer drüber. Ja. Das sind, und auch diese ganzen Schuld oder die ganzen Sachen, die politische Sachen, das sind im Grunde genommen was für Opfer oder für die sowas brauchen, aber wie ich bin, so, das würde jetzt aus sartrischer Perspektive unauthentisch sein. Du akzeptierst nicht, du willst es eigentlich nicht wahrhaben. Du bist immer auch, wirst auch beobachtet und auch vielleicht kritisch beobachtet, und du solltest dich dazu verhalten. Und im Fall von Opfern von Gewalt oder von Diskriminierung ist das erst recht so. Und diese Zuschreibungen werden zum Ausgangspunkt einer Politisierung. Ja. Das ist Identitätspolitik.
Also vielen Dank, das war hilfreich, und ich finde es auch nochmal eindrücklich, weil man hier versteht, dass es eigentlich nicht eine Notwendigkeit gibt, diese Grundfigur Heideggers jetzt auf einen nationalistischen Volkskörper oder sowas zu beziehen. Viel näher stünde einem ja jetzt rein systematisch gedacht die Idee einer Menschheit, die verbunden ist dadurch, dass sie darum weiß, dass auch der andere in einem bestimmten Geworfensein steckt, zu dem er sich verhalten muss. Also es wären ja auch solche Möglichkeiten offen gestanden.
Oder? Genau, und ich glaube, Hannah Arendt hat genau das versucht. Denn sehr früh hat sie eben schon diese Dimension der politischen Schuld gesehen und zugleich eine universale Verantwortlichkeit, auch mit Rekurs auf die Bibel übrigens, hat sie versucht, stark zu machen. Genau, ja. Das.
Jo, jetzt hast du die Entwicklung des Schuldbewusstseins von der Nazizeit über die Nachkriegszeit bis heute beschrieben. Wir haben schon über den Begriff der Kollektivschuld gesprochen in diesem Zusammenhang. Und du unterscheidest jetzt dabei zwischen einer Schuldgemeinschaft, einer Geständnisgemeinschaft und einer Erinnerungsgemeinschaft. Worin würdest du die Differenz festmachen?
Ja, also tatsächlich die zentrale Unterscheidung ist, also ich verwende da, ich habe einen Begriff mal versucht da zu finden dafür, ist kollusive Schuldgemeinschaft und eine Geständnisgemeinschaft oder Bekenntnisgemeinschaft, die man als konfessionale Schuldgemeinschaft bezeichnen kann. Das heißt, es sind zwei verschiedene Formen der Gemeinschaftskonstitution durch Schuld. Die eine wäre eine Schuldgemeinschaft, die durch die Leugnung oder durch die Projektion von Schuld auf andere sich selber durchaus nicht als schuldig sieht, aber in dieser Bewegung eine Form von Komplizenschaft herstellt, die sich dann zusammengehalten wird. In Kriegszeiten ist das ganz, ganz offensichtlich, dass alle Formen immer, wir können immer sehen, dass Gemeinschaften zusammenrücken in Kriegen. Man könnte sagen, genau in Zeiten, wo auch sehr viel Schuld passiert, rücken aber die Gemeinschaften besonders eng zusammen. Und hier kann man das Problem der Komplizenschaft ganz gut erkennen, nämlich darin, dass wenn angesichts einer scheinbar oder tatsächlichen existenziellen Gefahr, in die sich übrigens auch die Nazis durchaus sahen, also es ist unabhängig von den jeweiligen Feindbildern oder von den Ängsten, aber
und unserer moralischen Bewertung oder
ja, genau, das war sozusagen die Voraussetzung, und dann kann man sagen, wer uns in dieser Situation schwächt, und sei es nur durch Verständnis für die andere Seite und sei es nur, dass sie uns irgendwie in unsere Handlungsfähigkeit schwächt oder das kritisiert, und der gerät sehr schnell sozusagen unter Beschuss. Mhm. Wir können uns das quasi jetzt in dieser existenziellen Situation nicht leisten. Jede Form von Selbstkritik wird sozusagen mehr und mehr gerät in Schwierigkeiten, und da entsteht sozusagen so eine Art Komplizenschaft. Die zweite Form, die dann, und das könnte man sagen, trifft durchaus auf Nazi-Deutschland zu. Und die ersten, die genau das so versucht haben, so zu deuten, waren Leute, die von Freud kamen und bei Freud sozusagen begriffliche Möglichkeiten gefunden haben, sowas wie die Konstitution einer Schuldgemeinschaft, einer unausgesprochenen oder uneingestandenen Schuldgemeinschaften zu sehen. Und ironischerweise, es war tatsächlich einerseits die Menschheit überhaupt, die zunächst einmal bei Freud ein Verbrechen begeht an Gott, also an den Urhordenvater, der dann Gott wird bei Freud. Und das aber sozusagen, also wir kommen hier übrigens in große Tiefe, in Paradoxien, wenn es um ursprüngliche Schuld geht, weil hier wir immer auf die Figur stoßen, dass das, was dann erst nachträglich überhaupt als Schuld begriffen werden kann, weil in dem Moment, wenn es noch sowas wie Schuld noch gar nicht gibt, mhm, also wenn wir von Ursprungsfragen reden, ja, dann kann man natürlich auch nicht von Schuld reden. Dann ist es sozusagen, ist etwas passiert, was nachträglich, das eine Moral sozusagen setzt, die dann rückwirkend dann die eigene Tat, die diese Moral gesetzt hat, moralisch problematisiert.
Also etwas biblisch gesprochen könnte man sagen, das, was in der Situation selbst gewirkt haben mag wie Erkenntnis, hat sich im Nachhinein als Schuld gezeigt.
Genau. Und diese Figur haben wir bei so vielen, viele tiefere Fragen um Schuld kommen immer an diesem Punkt. Also jedenfalls, das wäre so. Und bei Freud haben wir ja die Tatsache, dass er dem Judentum, dem alttestamentlichen Judentum, genau eine solche Struktur zuspricht. Er sieht, dass sie sozusagen nicht nur, dass im Grunde genommen das Auftauchen des Schuldbewusstseins durch eine Wiederholung einer Urschuld entstanden ist, nämlich das, was er als Mord an Moses deutet, was, glaube ich, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ich denke nicht, dass das jetzt sehr viel Resonanz erfahren hat, aber jedenfalls, das ist seine These, dass Moses von den Juden umgebracht wurde und das aber in gewisser Weise geleugnet wurde. Aber diese, sozusagen, was den Bund zusammenhält, ist auf der offiziellen Seite sind das die 10 Gebote und das Einhalten. Auf der sozusagen untergeordneten Weise ist es ein Verbrechen, das in gewisser Weise die Konstitution dieser Gesetze möglich gemacht hat. Also es gibt sozusagen immer eine Art Gründungsgewalt, die dann eine Ordnung schafft und die dann unter bestimmten Gesetzen läuft. Aber davor ist eine Art schmutzige Gegenseite. So, das wäre jetzt die freudische Sicht.
Also quasi der Vatermord, wenn man so will, als eine säkulare Variante um die Sakralisierung all dessen, was dann diesem Vater zugeschrieben werden kann, zu erklären.
Ja, ne? So ungefähr könnte man sagen, genau. Das ist diese Dialektik von einer Tat, die Voraussetzungen dann schafft, die wiederum diese Tat neu bewertbar erscheinen lassen. Und weil nun, wenn sozusagen eine Form von Gesetz gestiftet wird, die dann rückwirkend, also du sollst nicht töten, rückwirkend die Tat delegitimiert, durch die diese Stiftung es erfolgen konnte, dann entsteht ein Problem. Und da wird sozusagen geleugnet. Oder man könnte sagen, die Landnahme Kanaans. Ne? Das ist dann etwas, wo die, im Grunde genommen etwas, was nicht wirklich moralisch entschuldbar sein kann, rückwirkend, also sich selber die Bedingungen schafft für einen Staat oder für eine Gemeinschaft, die dann das verbietet, was aber die Voraussetzung war. Ja,
also eigentlich eine Lerngeschichte eines Kollektivs aus Unrechtserfahrungen, für die sie selbst zuständig sind, die dann zur Bildung eines Unrechtsbewusstseins erst führen.
Ja, ein Unrechtsbewusstsein, das allerdings latent bleibt, zumindest nach Freud, verleugnet wird und erst dann bei Paulus anfängt aufzutauchen. Das ist eine Deutung, dass bei Paulus entsteht die Ahnung anhand dieses Gekreuzigten, dass einer Erinnerung an einem Urverbrechen.
Und nur, um das jetzt nochmal mit den Begriffen klarzukriegen, da würden wir jetzt über die kollusive
Schuld sprechen. Das wäre, also die kollusive Gemeinschaft wäre die, die nun erkannt wird. Also die kollusive Schuldgemeinschaft kann sich nie selbst als solche erkennen. Im Grunde genommen ist das sozusagen eine Funktion einer Bekenntnisgemeinschaft, die diese Schuld, diese gemeinsame Schuld als solche erkennt und anerkennt, die anderen noch nicht erkannt haben, das wäre auch Freuds Sicht. Und dann allerdings, und das ist die Bildung einer neuen Gemeinschaft, also im engeren Sinne, die einer Bekenntnisgemeinschaft oder einer konfessionalen Schuldgemeinschaft, die qua Bekenntnis, wir sind alle schuld, nun einen Ausschluss betreibt, nämlich wir sind alle schuld, aber wir Christen, haben das erkannt. Während ihr Juden habt es nicht erkannt. Und dann entsteht sozusagen auf dieser Grundlage einer gemeinsamen universellen Schuld dann wiederum eine Spaltung in jene, die diese Schuld anerkennen und jene, die es nicht anerkennen. Und die werden dann ausgeschlossen. Und das ist sozusagen, und für mich ist das, dieses Schema von Freud, bildet die Basis für das Verständnis einer Deutung von Nazi-Deutschland als kollusive Schuldgemeinschaft, die Schuld sozusagen nicht anerkannt hat und andere beschuldigt hat, also die Juden vor allem, die sind an allem schuld. Und dann die Nachkriegsdeutschland, das gestiftet wird durch Anerkennung, durch Bekenntnis genau dieser Schuld.
Und da spielt ja das Schuldbekenntnis, das Stuttgarter Schuldbekenntnis eine ganz entscheidende Rolle in diesem Übergang. Ich zitiere eine ganz kurze Passage aus deinem Buch, weil es das auf den Punkt bringt. Wer in Deutschland nach 1945 an einer emphatischen Volksgemeinschaft festhalten wollte, konnte das nur auf zweierlei Weise tun. Er oder sie leugnete oder relativierte Kriegsschuld und Holocaust und geriet in die Sackgasse von irrationalen Schuldleugnungen, Ausflüchten, Verschwörungstheorien etc. Der andere und einzige Weg der Bewahrung eines emphatischen Volksbegriffs bestand in einem kollektiven Schuldeingeständnis. Eben dies geschah in der Stuttgarter Schulderklärung. Jetzt kannst du uns vielleicht helfen und das nochmal zurückführen? Also was passiert genau in diesem Übergang? Wofür steht dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis? Was können wir daran festmachen?
Also dieses Bekenntnis hat eine gewisse Ambivalenz. Und ich glaube, die Ambivalenz liegt darin, dass mit ihm einerseits eine Schuld anerkannt wurde, und das, glaube ich, ist ein Fortschritt angesichts der unglaublichen Verbrechen Nazi-Deutschlands und angesichts eines damals weit verbreiteten Klimas, das nichts davon wissen wollte. Und gleichzeitig hat dieses Schuldbekenntnis die Dimension der Solidarität mit den Tätern. Also die Solidarität wird sehr betont. Und zwar Solidarität in der Schuld. Das heißt, und das ist dann eine Kritik, die sehr früh auch schon geübt wurde gegen diese Form von Schuldbekenntnissen, ist, dass sie weniger an den Opfern interessiert war, als an der Bewahrung der Gemeinschaft. Und diese, was beim Stuttgarter Schuldbekenntnis schon auftauchte, wird dann bei Martin Walser, finde ich, sehr, sehr deutlich, wo Martin Walser vielleicht der Erste ist, das wirklich klar erkannt hat, dass die Schuld eine Möglichkeit darstellte, diese Solidarität oder, wenn man so will, etwas polemisch ausgedrückt, die deutsche Volksgemeinschaft zu erhalten. Mhm. Es schien eine unverdächtige Form, weil sie eine Schuldanerkennung bedeutete, aber in den Folgen ist sie sehr, sehr ähnlich, weil sie am Ende wird genau das gleiche Kollektiv, vielleicht mit dem Ausschluss von einigen Spitzenverbrechern, aber im Grunde genommen sozusagen wird durch diese Aussage, wir alle Deutschen sind schuldig, dann entsteht dieses Wir und die Opfer bleiben draußen und man kann sogar auch mit den Ostdeutschen, weil die Ostdeutschen gehörten auch da war ja Deutschland dann gespalten und sozusagen dieses kollektive Schuldbewusstsein und Schuldbekenntnis konnte sozusagen dieses Kollektiv, das politisch gerade zerbrochen war und nicht mehr da war, erhalten in einer sozusagen schwierigen Zeit, wo eine offene, explizite Bekenntnis zu dieser deutschen Nation oder gerade zur Volksgemeinschaft problematisch geworden ist.
Ja, ich glaube, das Stuttgarter Schuldbekenntnis ist auch deswegen so interessant für diese Frage, weil sich ja eigentlich zwei unterschiedliche Bewegungen darin verbinden. Das eine wäre quasi diese Bewegung eines kollektiven Eingeständnisses, vielleicht im Namen sogar der Nation, wenn man so will, des Volkes. Und andererseits passiert ja aber auch eine Integration der Christenheit quasi in diese Bekenntnisgemeinschaft. Und das wird ja über diese sehr bekannte Formulierung geleistet, wo es immer heißt, dass wir nicht mehr und nicht stärker und nicht besser dafür eingestanden sind. Ich suche gerade die Stelle, wo das beschrieben wird. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Also hier die Abgrenzung eigentlich und die Möglichkeit der Neukonstituierung, wenn ich das richtig verstehe. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Also es ist keine Bankrotterklärung mit diesem Schuldeingeständnis, sondern es ist eine Schuldübernahme, die aber nicht bis in die Wurzel reicht, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, zumindest, ich würde sagen, es ist eine... Also in diesem Fall kommt hinzu zur Zweideutigkeit dieses Schuldbekenntnisses. Erstens ist es vielleicht gar nicht radikal genug, wobei ich das gar nicht, das scheint mir, es wird zwar diese Kritik gibt es auch, aber die finde ich nicht einmal so zentral, weil sie leicht ins ein bisschen vielleicht auch Hypermoralische gehen kann, weil natürlich diese Leute, die diese Schulderklärung unterschrieben haben, erstens das gegen großen Widerstand gemacht haben damals und auch selber im Konzentrationslager saßen und also auch ein Risiken auf sich genommen haben. Von daher ist das jetzt ein bisschen wohlfeil, scheint mir jetzt, das jetzt zu sagen, die hätten das noch deutlicher ihre Schuld bekennen müssen, die sie persönlich ja vielleicht gar nicht so stark hatten. Die Problemlage entsteht vor allem dadurch, dass dieses Wir unbestimmt ist. Am Anfang ist es, also man fragt sich mal, wer ist das genau das Wir? Und am Ende ist es dann doch wieder das deutsche Wir.
Ja, aber das, also genau darum geht es mir. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, naja, die bekennenden Christen hätten deutlicher zu ihrer Schuld stehen müssen, sondern der Mechanismus, der passiert, ist ja, es wird ein neues, nicht bestimmtes Wir gebildet, zu dem dann dazugehört, dass man Schuld bekennt und sie eingesteht, einerseits, und damit aber jetzt auch Kirche insgesamt, also deutsche Christen und bekennende Kirche, auch in dieses Wir kommen können, braucht es ein Schuldeingeständnis mit nicht mutiger, nicht fröhlicher, nicht stärker, das vielleicht auf halbem Weg entgegenkommt.
Ja, schön, ja, ja, richtig, genau, interessant. Das habe ich, diese Dimension habe ich gar nicht überlegt. Also was sicher ist, ist, dass diese, dass hier in einer paradoxen Weise, in einem sehr säkular, scheinbar säkularen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland, ihm zugrunde liegt ein Schuldbekenntnis von Protestanten, wo eine gewisse nationalprotestantische Tradition vielleicht ihren größten Einfluss hatte. Ja. Also das würde man eigentlich normalerweise, das war für mich damals eine der Aha-Erlebnisse beim Schreiben dieses Buches, dass mir klar wurde, dass diejenigen, die dieses Schuldbekenntnis formuliert haben, ausgesprochene Nationalprotestanten waren, also mit einer starken nationalen Ausrichtung, und wo sozusagen die Kirche als das Gewissen des Volkes und solche Versuche auch der Kirche oder dem Christentum, dem protestantischen Christentum eine auch politische Bedeutung auch in einem Staat zuzusichern, wo die Trennung von Staat und Kirche vollzogen wurde. Das waren sozusagen die gleichen Leute, die dann nach 1945 qua Schuldbekenntnis in gewisser Weise tatsächlich diesen Einfluss dann errungen haben, zumindest geistig, nicht? Das bildete ein Fundament. Also wie gesagt, ganz umstritten damals, auch innerhalb der Kirchen, weil das die große Mehrheit war ja gegen dieses Schuldbekenntnis.
Ja, ist ja auch spannend, dass du gehst ja in deinem Buch auch auf Jürgen Habermas, den Historikerstreit etc. ein. Er hat ja gerade in dem protestantischen Flügel der Christen eine Ressource erkannt, die nach dem Zweiten Weltkrieg artikulieren konnte, was nicht mehr gesagt werden kann. Ganz spannend finde ich jetzt deine Rekonstruktion, die zeigt, dass damit aber nicht ein Nationalismus überwunden werden sollte, sondern der eigentlich die selbstverständliche Grundlage war, in die hinein Gesellschaft sich wieder integrieren musste.
Ja, ich meine, das ist eigentlich auch eine Paradoxie, ne? Weil in gewisser Weise ist gerade die Anerkennung der Verantwortung und der Schuld, wenn du also in einer bist in einem Kontinuum und du erkennst an, du bekommst von deinem auch nationalen Umfeld, von wo du kommst, bekommst du sozusagen eine Erbschaft, eine positive Erbschaft und eine negative Erbschaft in Form von sowas wie Schuld und Verantwortung. Und du kannst also sowas wie kollektive Schuld nur denken durch so eine Art Zusammenhang, auch intergenerationellen Zusammenhang. Und der Habermas hat deswegen in einer für mich auch etwas fast ironischen Weise doch Figuren auch des Existenzialismus, mit dem er als junger Mann auch tief verbunden war, auch Heidegger, den er dann ja abgelehnt hat, aber für diese sozusagen Integration der deutschen Nachkriegsgesellschaft, auch im Namen der Schuld, brauchte er eigentlich auch solche Figuren. Der Kontinuität, dass wir in einem Milieu sind, der sozusagen, er schreibt das ein bisschen, ist ein bisschen undeutlich, aber im Grunde genommen basiert auch seine große Leistung, die man als Leistung auch bezeichnen kann, nämlich die Integration der 68er-Generation in die deutsche Schuldgemeinschaft. Das ist nur über theoretische Mittel, die auch vom Existenzialismus kamen und auch vom Protestantismus. Was etwas ist, was vielleicht in dieser Entwicklung, nämlich Nachkriegsdeutschlands, auffallend ist: Es gab einen Bruch von 68, wo eine neue Generation kam, die nach 45 geboren war und dann sagen konnte, so, wir haben mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun.
Es sind die Väter, aber ja, nicht
genau.
Wir.
Oder? Wir klagen sie an. Sie sind schuldig. Das ist eine Haltung der 68er, die nicht der Generation von Habermas und auch Martin Walser so nicht möglich war. Die waren noch irgendwie jung, aber doch auch schon ein bisschen verstrickt und kannten also beide Seiten, die glaubhafte Ablehnung oder die Schuldanerkennung dieser nationalsozialistischen Gemeinschaft. Aber sie wussten auch, dass sie selber nicht immun waren dagegen, selber auch, waren ja auch geprägt in gewisser Weise von der Erziehung und so weiter, von dieser nationalsozialistischen Zeit. Das heißt, sie waren eine Zwischengeneration, die ein Gefühl hatte, auch für Schuld, Unschuld, für diese, für die Graubereiche, für die Tatsache, dass wir alle in irgendeiner Form nicht einfach so rein sind von der Schuld. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch vielleicht eine Botschaft meines Buches. Die größten Gefahren kommen eigentlich von denen, die glauben, wir sind frei von dieser Schuld.
Ja.
Und in gewisser Weise die 68er, ohne jetzt eine 68er-Kritik machen zu wollen, aber natürlich, die waren in einer, gerade die Extremeren, standen vor der Situation, dass sie dachten, so, wir sind jetzt sozusagen, geht uns nichts mehr an, auch die Nation geht uns nichts mehr an, also radikaler Postnationalismus, weil das hängt in Deutschland ja eng zusammen, nach 45, Schuld und Nation. Aber wir identifizieren uns dann mit anderen Subjekten. Damals war es auch die Palästinenser, so wie ein bisschen wie heute. Und sie geraten in einer merkwürdigen Weise ins Fahrwasser in gewisser Weise ihrer Eltern oder auch einer gewissen Form von Antisemitismus, wo sie sich dann immer mehr fixieren, auch auf Israel und auf die Schuld Israels gegenüber den Palästinensern und dann anfangen, mit Terroristen zu sympathisieren und so weiter. Und dann entsteht dann sozusagen eine Art linke Schuld, die dann wiederum eine Antwort erfuhr durch die Wurzeln dessen, was wir heute Antideutsch nennen und was heute wiederum in meinen Augen in neue Form der Schuld gerät.
Ja, und jetzt sind wir eigentlich an einem Ausgangspunkt, wo wir vielleicht ganz sinnvoll über die jetzige Spaltung der Linken sprechen können, die du auch beschreibst. Ich mache das jetzt mal ein bisschen mit dem Zweihänder und teile ein in links und rechts. Ich würde sagen, auf der rechten Seite, Axel Springer Verlag etc., da versucht man mit Schuld oder mit möglicher Schuld oder neuer Schuld, Vermeidung, so umzugehen, dass man sagt, naja, wir müssen einfach auf der richtigen Seite stehen. Und die richtige Seite, wo die liegt, das zeigt uns die Geschichte und unser richtiges Verständnis dieser Geschichte. Es gibt auf der linken Seite selbstverständlich auch diese Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Es gibt es gibt viele Dispositive, die man gegen den Anti-Judaismus, gegen den Antisemitismus aufbauen will. Es gibt aber noch etwas Zweites, was vielleicht auf dieser rechten Axel Springer Seite weniger stark ist, und das ist der Antikolonialismus. Kannst du mal beschreiben, wie jetzt diese Schuldkultur zu Spannungen innerhalb der, vor allem würde ich schon sagen, deutschen Linken geführt hat, insbesondere in Bezug auf Israel und Antikolonialismus?
Ja, also das ist eine der Grundthesen meines Buches, dass wir gegenwärtig beobachten können, und anhand von Israel entzündet sich das, einen Zusammenstoß zweier Schuldnarrative, die spätestens seit den späten 60er Jahren aufgetaucht sind, als potenziell gegeneinander gerichtet. Das eine ist eben der Antisemitismus als mit dem Kern Holocaust. Ich hatte, glaube ich, das hast du am Anfang ein bisschen angedeutet, als du das vorgelesen hast. Hier ist natürlich, steht Israel ganz auf der Seite der Opfer. Die Israel wird gesehen als Heimathafen für Menschen, die in Europa verfolgt wurden und mit dem Leben bedroht wurden und dann in dem Staat Israel eine sichere Heimstätte gefunden haben. Und wenn man also das, dieses Schuldnarrativ sozusagen ins Zentrum auch der eigenen kollektiven Identität, Holocaust als quasi erinnerungspolitischer Grundort, dann erwachsen daraus ganz selbstverständlich Schlüsse auch in Bezug auf Israel und den Schutz Israels und die Solidarität und die Staatsräson, all das. Also es wird, und was ich beobachtet habe, ist, dass, was ich glaube, ist, dass im Zuge der Nullerjahre diese Form von Kopplung von Erinnerungskultur und Israel immer stärker wurde. Also die Rede von der Staatsräson ist, glaube ich, 2005 erstmals aufgetaucht, also nicht bei Merkel. Merkel hat das dann übernommen. Wir sind irgendwie im Zusammenhang auch mit Irakkrieg und diesen Verschärfungen, und wo auch der Islam und der Islamismus mehr und mehr als sozusagen der Feind des Westens auch und Israels, der gemeinsame Feind, konstruiert wurde, auch gesehen wurde. Und dann ist der Holocaust sozusagen hier ganz klar der Ort der Orientierung. Ne? Und wir haben aber gleichzeitig und seit schon länger im Grunde genommen, aber ich glaube, der Sechstagekrieg und die Besetzung der besetzten Gebiete und so weiter, das hat sozusagen zu einer Verschärfung auch eine neue Sicht auf Israel, eine kritische Sicht, nachdem die Linken ja bis 67 sehr, sehr affirmativ waren zu den Linken und haben in einer Art Revision auch dieses ganzen Projektes angefangen zu sehen. Und ein zentral, also im Zuge einer Schärfung des Bewusstseins der kolonialen Schuld als eine zweite Megaschuld sozusagen, die ja nicht nur Kolonialismus, sondern auch Versklavung von Menschen bedeutete und im riesigen Ausmaß über lange Zeiträume. So in diesem Zusammenhang, wenn man diese Form von Schuldgeschichte mehr und mehr einem bewusst wird, wird dann sozusagen rückwirkend bewusst, nicht nur die Kolonialgeschichte und die Probleme der eigenen Kolonialgeschichte, sondern dann wird das ganze Projekt Israel zwiespältiger. Und aus kolonialer Sicht, also antikolonialer und postkolonialer Sicht, ist das ein Kolonialisierungsprojekt, das ganz analog funktionierte wie andere Kolonial, natürlich mit Unterschieden, und dann würden jetzt die einen sagen, ja, aber kann man nicht vergleichen und so. Ja, natürlich, Dinge sind immer unterschieden, aber aus postkolonialer Sicht kann man die Ähnlichkeit in der Landnahme, in Form der Unterdrückung oder der nicht gleichen Rechte und all das und Vertreibung und auch diese sehr, sehr heftigen militärischen Reaktionen auf sowas wie Aufstände, die dann mit zehnfacher und hundertfacher Gewalt beantwortet werden. Das sind sehr, sehr typische koloniale Formen der kolonialen Unterdrückung. Ja. So in diesem Sinne haben auch einen Punkt. Also ich glaube, beide Seiten haben einen Punkt, aber die lassen sich, das ist deswegen ist es eine Kollision, weil beide lassen sich nicht ohne weiteres versöhnen. Das ist wie für mich ist das Modell des Kippbildes so wichtig. Du siehst, du kannst das eine sehen und dann siehst du das andere nicht, und du kannst den anderen Aspekt sehen und siehst, es ist sehr schwer.
Die Ente oder den Hasen, aber nicht beides gleichzeitig. Genau.
Und das ist die Schwierigkeit. Und die einen sehen, könnte man sagen, nur die Ente, und die einen sehen nur den Hasen.
Ja.
Und es ist verdammt schwer, nicht sozusagen zu einer Seite auch festzumachen. Und ich meine, mein Plädoyer hier wäre, zumindest zu versuchen, diese beide Aspekte zu sehen, um zumindest zu verstehen, wie die anderen Seite jeweils, dass die auch eine ethische Motivation hat, um dann zu sehen, wie man, was daraus dann folgt, ist eine andere Frage. Aber das wäre jetzt erstmal mein erstes Plädoyer. Mhm. Und was ich beobachte, ist, dass es zwar auf der einen Seite gibt es Ansätze, und der sogenannte zweite Historikerstreit war, also 2022, glaube ich, Dirk Moses, Rosberg, multidirektionale Erinnerung. Der Versuch, beiden Schuld und anderen auch noch Schuldgeschichten oder überhaupt Geschichten auch gerecht zu werden, sie anzuerkennen. Und zu sagen, hey, wir müssen eine Erinnerungskultur schaffen, die jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern wo beides Platz hat. Aber schon der Umgang mit dieser mit diesen Versuchen zeigte, wie schwierig es ist. Wir sind nämlich in der, wir sehen gerade eine umgekehrte Richtung der Polarisierung, wo sowas wie Multidirektionalität eher sozusagen immer Gefahr droht zu zerschellen zwischen diesen beiden viel stärkeren Möglichkeiten, nämlich der ganz eindeutigen jetzt Verurteilung Israels auf der einen Seite oder die eindeutige
bedingungslose Solidarisierung auf der anderen Seite. Ich merke nur, ich habe an zwei Stellen ein kleines Unbehagen, dem ich gerne nachgehen würde. Das eine ist, das ist sehr eindrücklich beschrieben, Israel wird eingerichtet als Schutzort, auch als Reaktion auf die Schrecken des Holocausts, der Vertreibung, der Vernichtung der Juden. Und in diesem Moment haben wir ja eigentlich noch kein Kippbild. In diesem Moment ist das der Schutzort, und das ist gut bis zu dem Moment, wo Israel sich zum Beispiel im Sechstagekrieg dann wirklich verteidigen und durchsetzen und behaupten kann. Und da wäre schon meine Frage, ist es nicht auch ein gewisser Paternalismus jetzt aus der Perspektive der Linken, den man da vorwerfen müsste, quasi zu sagen, naja, wir machen gerne Anti-Anti-Israel, so lange, bis die quasi selbstständig und stark sind und kippen dann das Bild im Moment der Stärke und kritisieren es von der Warte einer postkolonialistischen, antikolonialistischen Perspektive aus.
Also ich glaube, die Wahrnehmung der jetzt die kritische Wahrnehmung würde sagen, ne, das koloniale, das zionistische Projekt war von Anfang an ein sehr stark koloniales Projekt, das in den sogar ins späte 19. Jahrhundert zurückgeht und also nicht direkt mit Holocaust in Verbindung war. Natürlich kann man sagen, gut, der Antisemitismus spielt da auch eine Rolle, aber man könnte genauso sagen, der Nationalismus spielt eine Rolle und so weiter. Das waren sehr, sehr mächtige. Und man muss auch dann sagen, und dann kämen wir auch in die theologischen Bereiche, der christliche Zionismus spielt eine Rolle. Und der christliche Zionismus wiederum ist sehr viel älter, als wir meinen. Das ist nicht nur 19. Jahrhundert, sondern vom Wort her ist es dann 19. Jahrhundert, spätestens 19. Jahrhundert sogar. Herzl hat das wohl als erster verwendet, aber der Sache nach gibt es dann diese Prämillenaristen und so weiter. Aber es gibt, wenn man noch tiefer schaut, sind wir im 16., frühen 17. Jahrhundert. Und dann haben wir eine interessante, auch protestantische Dimension, die das Alte Testament verwendet, um eine Besiedlung Nordamerikas, des gelobten Landes, und wir sind das sozusagen erwählte Volk und so weiter, parallelisiert mit einer Rückkehr der Juden nach Israel. Und zwar schon im frühen 17. Jahrhundert gibt es diese ersten. Es gibt eine christliche und vor allem protestantische. Und es hat auch Gründe, warum es protestant ist.
Wir müssen dann auch noch darüber sprechen, nur eine linke Kritik jetzt im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert an Israel, die macht sich ja selten ihre eigene Verwobenheit und Geschichte bis ins 17. Jahrhundert klar und würde Kolonialismus vielleicht nicht mal jetzt als einen historischen Begriff unbedingt mitführen wollen. Also wenn man von the ongoing colonization of Palestine spricht, zum Beispiel wie das an vielen Ivy League Universitäten im Moment gang und gäbe ist, dann ist es wahrscheinlich, würde ich jetzt unterstellen, nicht etwas, was sich mit einem Zionismusbegriff aus dem 17. Jahrhundert auseinandersetzt, sondern eher wahrscheinlich kippt und sagt, im Moment der Dominanz, im Moment der Stärke sind wir solidarisch mit den Schwächeren.
Gut, das wäre natürlich, könnte man sagen, das ist nicht mit links. Ne? Ich denke, das ist eine sehr christliche Sicht, ne? Dass man eigentlich für die schwächeren Positionen bezieht. Ne?
Ja, und Israel wird quasi in diesem Moment, wo wir zwischen den Schwächeren und den Stärkeren unterscheiden und das Ganze moralisch beurteilen, ja dann nicht nur zum Stärkeren gemacht, sondern auch auf die Seite des Westens gezogen und eigentlich in diesen ganzen Gestus, in die ganze Mentalität der Kolonialisten eingeordnet.
Ja, also ich glaube, also das sind jetzt, also ich meine, wir sind jetzt mittendrin genau in der Schuld, das merkt man, dass das eine politische Kategorie ist, die Schuld. Ne?
Ja, ja.
Weil die Schuld sehr stark auch die, im Grunde genommen auch die Angst, denke ich, vor der Schuld oder vor Beschuldigungen, die ganze Wahrnehmung des Feldes auch betrifft und deswegen eine sehr epistemologische Kategorie ist. Was darf man sagen? Also ist schon die Worte Kolonialisierung, ist das sozusagen schon quasi, ist das schon eine Beschuldigung, die wir im Fall von uns nochmal gefallen ließen und akzeptieren? Ja, ja, wir haben kolonial Schuld und quasi aus christlicher Perspektive, ja, wir sind schuldig geworden. Wir haben eine Routine, sondern der Westen hat eine Routine, damit die eigene Schuld auch locker zu akzeptieren und es anders zu erkennen. Das ist, will das die christliche Matrix vielleicht. Aber wenn es dann um Israel geht, dann werden die Gewichte plötzlich anders und dann ist man irgendwie vorsichtiger. Und ich denke, warum ist man vorsichtiger? Natürlich auch wegen dieser Geschichte des Antisemitismus und der Shoah und der ganzen Traumata, die damit verbunden sind, wo also diese bloße Verbindung oder es könnte vielleicht Kolonialismus sein schon oder Kolonialisierung, Siedlerkolonialisierung, Ängste hervorruft. Mhm. Ich glaube, das spüren wir alle ein bisschen. Und von daher will ich nur sagen, hier ist Schuldpolitik genau da, ja. Genau. Und auch in der ganzen Interpretationsgeschichte, weil natürlich, wir würden jetzt Kritiker sagen, ja, aber das ist natürlich, hat ja nicht mit 67 angefangen, sondern die Nachbar und diese ganze Vertreibung, gewaltsame Vertreibung von Menschen, die dort leben, die ganzen Dörfer und so, die wohnen, das ist natürlich alles dokumentiert und das kann man eigentlich auch sagen. Natürlich war das eine gewaltsame Form von Vertreibung und von Landnahme, für die man dann den Begriff Kolonialisierung, Siedlerkolonialisierung verwenden kann oder auch nicht. Da gibt es also, ist es umstritten, weil manche sagen, es ist etwas anderes, weil das, ja, das ist jetzt eine andere Frage. Ich will nur sagen, hier können wir genau sehen, wie sich das entzündet. Ja, ja. Ne?
Also deswegen fand ich das so ein gutes Beispiel und das schließt an so an mein zweites Unbehagen, was ich habe. Mir leuchtet deine Idee vom Kippbild total ein. Weil ich glaube, dass es eine Gleichzeitigkeit ist, die aber auch quasi wie etwas Komplexes, Epistemisches ganz anschaulich verdeutlichen kann, nämlich, dass ich nicht beides zugleich sehe. Also ich kann quasi wissen, dass es beides zugleich ist, aber ich sehe es nicht, oder? Mhm. Und das, was mir jetzt so schwierig scheint daran, also wenn das stimmt mit dem Kippbild und ich neige sehr dazu, das zu glauben, dann ist das ja eigentlich in der politischen Realität immer eine Frage des Timings. Also, um es ganz konkret zu machen, was sehe ich am 7. Oktober 2023? Was sehe ich zwei Monate später? Was erzählt die US-Regierung bei einem Amtsbesuch? Welches Bild sieht sie und welches Bild zeigt sie damit? Dann natürlich auch gegen außen vom Kippbild. Das heißt also, eigentlich steht das Ganze permanent auf der Kippe und darf ja eigentlich nie aufgelöst werden in eine Richtung.
Ja, das würde ich also grundsätzlich sagen. Also diese Bereitschaft, immer wieder auch sich zu versuchen, zu hineinzuversetzen oder das ein Bild vielleicht so aufzurufen, das man selber schon mal gesehen hat und dann vielleicht ein bisschen wieder nicht. Das ein bisschen wach zu halten, das halte ich wirklich für ein wichtiges Exerzitium, um einer Polarisierung zu widerstehen, die so bei diesen sehr mächtigen Bildern ja sehr, sehr, sehr naheliegend ist. Nicht? Wenn du eben 7. Oktober aufrufst, ist eine bestimmte Form von Affekte und von Evidenz und von wird dann sozusagen wach und dann entstehen Bilder einer existenziellen Gefahr und einer vielleicht sogar ständigen Gefahr und so weiter und Recht auf Selbstverteidigung, all die ganzen Sachen, die dann dadurch mit aufgerufen werden. Aber das ist eine Suggestion, der man, glaube ich, zumindest als, ich würde noch sagen, ja, wenn Menschen, die vor Ort vielleicht unter ständigen Gefahr sind, auch der Raketenbeschuss und so weiter durch die Hamas oder durch die Hisbollah, diese Sicht auch haben, dann bin ich der Letzte, der da irgendwie Steine wirft oder das kritisiert. Aber ich bin schon ein bisschen kritischer, wenn aus einer anderen Distanz, wo wir sagen ja selber, wir sind aus einer sicheren Distanz, aber die sichere Distanz wird dann von manchen Leuten so getan, ja, wir, das wird die delegitimiert, als ob sozusagen wir dann zu wenig Solidarität mit einer bestimmten Perspektive dadurch einnehmen. Und das sehe ich nicht mehr ein, weil wir könnten ja auch sagen, diese sichere Distanz ist auch ein Privileg. Mhm. Ein Privileg, eben auch die andere Seite zu sehen und sie auch stark zu machen. Und dann vielleicht auch zu sagen, Leute, in dem Fall jetzt vielleicht auch aus Israel oder schaut mal, das ist, aber gibt auch diese Sicht und ihr müsst aufpassen, was ihr gerade macht. Ihr. So, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man so will, freundschaftlich, aber nicht durch diese schuldpolitische von starkem Holocaust her gedachte
unsolidarisch
ist. Nein, vorbehaltlose
Solidarität. Ah, so, ja.
Unbedingte Solidarität zu verfallen. Das wäre, also mein, im Grunde genommen liegt mir das immer als Ansatz, das gilt ja auch dann, wenn ich das vorhin sagte, mit diesen Zwischengenerationen, ich selber gehöre vielleicht auch einer Zwischengeneration, also nicht 68er, nicht mehr. Und ich habe ich habe ein gewisses Problem mit diesen so eindeutigen Schuldzuweisungen, die ja, ich verstehe sozusagen, es gibt ja eine Form von Beschuldigung der anderen, ist immer eine Entlastung. Ich muss nicht mehr schuldig sein. Und ich vermute auch übrigens bei dieser Kritik des Kolonialismus, Postkolonialismus, man sagt jetzt, und viele aus dem ehemaligen Liberalen, ich würde sagen, das ist nicht mehr liberal, das ist die arbeiten mit den gleichen Mitteln wie die woken Linken, die sie kritisiert haben, die sind genauso mit Entrüstung und mit Moralisierung, ist als antisemitisch. Die würden sagen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, also du wolltest, glaube ich, beschreiben, wie jetzt.
Ah ja, genau. Und hier kommen, hier tauchen neue, erstens Selbstgewissheiten auf, Beschuldigung anderer, dadurch Entlastung von der eigenen Schuld. Und was ich sehe, ist, dass man den Postkolonialismusvorwurf gegen die Linken, was jetzt immer stärker, Postkolonialismus fast schon gleich Antisemitismus, nicht nur dazu dient, Israel zu verteidigen und zu legitimieren, sondern man kann jetzt eine Delegitimierung der eigenen Geschichte, gerade in Amerika, jetzt auch damit ihr begegnen. Dass man also diese postkolonialen Kritiker der eigenen Geschichte, der puritanischen Landnahme, des Umgangs mit Indigenen und so weiter, jetzt sozusagen gleich mit abräumen kann. Mhm. Und ich sehe die Tendenzen, das sind natürlich sehr rechte Tendenzen. Mhm. Also sozusagen wieder zu einem schuldfreien Selbstbewusstsein kommen zu wollen. Und diese Trump oder diese ganze eine gewisse, und deswegen ist Nietzsche schon wichtig, um das zu verstehen, ist eine Art von Double Down, beziehungsweise ich möchte nicht mehr schuldig sein.
Also Trump wäre dann vielleicht, um in diesem Bild zu bleiben, eigentlich eine Vulgärversion einer Nietzsche-Idee der aktiven Sünde. Biden muss ich jetzt trotzdem mal noch ins Spiel bringen, also nicht um ihn hochzuloben, sondern weil der etwas gemacht hat, wo ich mich frage, ob du darin vielleicht eine politische Umsetzung deiner Kippbild-Idee erkennen würdest. Der hat ja bald nach dem 7. Oktober Israel besucht und hat ihnen einerseits vollumfänglich das ganze Recht auf Selbstverteidigung und Selbstbestimmung eingeräumt, also hat quasi dort schon mal alles legitimiert, was jetzt kommen wird. Und eigentlich auch gesagt, wir werden euch da nicht im Weg stehen. Auf der anderen Seite hat er aber sehr partnerschaftlich gesagt, wisst ihr, wir hatten das auch mit 9/11 und wir haben den Bogen überspannt und es war nicht gut für uns. Also quasi wie auf der einen Seite dieses Bild zeigen und sagen, ja, das stimmt völlig. Und auf der anderen Seite, ohne über Israel zu sprechen, nämlich indem er über sich selbst und sein eigenes Land spricht, das andere Bild zu zeigen. Ist das eine Möglichkeit, wie man politisch
damit umgehen kann? Ich fand das damals sehr schön, wie das Biden gemacht hat. Und ich hatte auch die große Hoffnung, dass Israel ihn nicht den gleichen Weg nimmt wie die USA nach 9/11. Und leider wurde das enttäuscht. Jetzt im Fall von den Demokraten habe ich den Eindruck, dass das eine genau diese Form von Halbherzigkeit ist, die dann solche Figuren wie Trump auch stark macht. Weil auf der einen Seite rhetorisch wird immer wieder behauptet, ja, haltet euch zurück und das geht jetzt. Aber faktisch wird Israel ständig weiterhin unterstützt und mit Waffen und so weiter. Und von daher entsteht doch ein Gefühl der Verlogenheit. Und dann können manche dann sagen, dann ist mir jemand wie Trump noch lieber, der ganz ehrlich sagt, wir unterstützen Israel. Wenn ja Iran ist, die Atomanlagen dort bombardiert, macht das und so weiter. Diese Form von sich ehrlich machen. Und ich glaube in gewisser Weise, ich halte das für ganz, ganz problematisch, aber ich verstehe auch, und ich glaube auch, wenn wir nochmal auf Nietzsche zurückkommen, ich vermute, dass hinter Nietzsches Versuch, wenn man so will, auch die Sünde zu überwinden, indem man sie anerkennt. Ja, wir haben es getan. Und das ist auch gut so. Wir haben Gott getötet. Mhm. Also der Satz, Gott ist tot, der berühmte, geht ja fortgesetzt. Und wir haben ihn getötet. Und man könnte sagen, und das ist gut so. Das wäre so im Grunde genommen dieses Affirmative. Ne? Ihr wirft mir vor, dass ihr, haben wir getan und ist auch gut so. So diese Form von Haltung hat irgendwie entlastet, hat auch Nietzsche, glaube ich, entlastet von einem Leiden daran, dass dieses neue große Deutschland dann nach 1870, mächtige Deutschland, Realpolitik, auch imperiale Politik und so weiter, zugleich irgendwie eine Art protestantischen, moralischen Kern hatte, wo Jesus und das Urchristentum und ganz Ding, das ließ sich nicht mehr vereinen. Das war eine Art Double Bind oder Schizophrenie fast, oder sagen, hier haben wir diese moralischen Werte, aber da machen wir Realpolitik. Und er hat das sozusagen versucht, Trump ist jetzt ein bisschen eine Anschauung vielleicht für das, aber für eine Art Bejahung, ja, der Macht, Bejahung des Lebens, Bejahung der Ungleichheit und all das, was, und sonst würde ich sozusagen ständig nur leiden an dieser Welt, und das möchte ich nicht mehr. Ja.
Vielleicht müssen wir jetzt hier doch nochmal auf das Christentum eingehen, nicht auf das Christentum in seiner ganzen Geschichte, sondern vielleicht auf das Christentum als Chiffre, um ein Woher zu erklären. Die Linke und die säkulare Gegenwart, die Öffentlichkeit, sie mögen sich streiten, wie sie wollen, ob Israel ein Schutzort oder eine Kolonialmacht ist. Worin sie sich doch mehrheitlich einig sind, ist, dass das Christentum sowohl die Wurzel des Kolonialismus auf der einen Seite als auch des Antijudaismus, des Antisemitismus, vielleicht sogar die Wurzel eigentlich dessen, was dann im Holocaust gipfelt, darstellt. Dieses Christentum zu überwinden, dieses Christentum abzuschaffen, zu durchqueren, das ist ein Anliegen, das das 20. Jahrhundert in Atem hält. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie ist eigentlich diese Konfiguration unter säkularen Bedingungen zu verstehen, oder? Weil ohne jetzt das Christentum verteidigen zu wollen, man müsste ja immer fragen, welches Christentum, von welchem Christentum wollen wir uns befreien, aber könnte es nicht sein, dass das Christentum selbst schon eigentlich zu einem Sündenbock geworden ist, von dem man sich selbst als Teilhaber dieser säkularen Kultur und Gegenwart von beidem, also vom Kolonialismus und vom Antijudaismus lossagen kann.
Ja, also das glaube ich absolut. Ich denke, dass man sehen kann, und das habe ich versucht in meinem Buch auch danach zu zeichnen, wie ein Versuch, diese Spaltung, diese beiden großen Schuldnarrative irgendwie wieder zu vermitteln, darin besteht tatsächlich zu sagen, ja, irgendwie beides so wird irgendwie auf das Christentum zurückgeführt. Und das Christentum eignet sich insofern ganz gut dazu, weil das Christentum selber genau in der Bereitschaft, die Schuld auf sich zu nehmen, auch besteht. Und dann wird in gewisser Weise, das Christentum nimmt die ganze Schuld der Welt auf sich. Also, und dann entsteht eine ganz eigenartige Komplizenschaft zwischen Beschuldigungen von nicht christlicher Seite und Bereitschaft, diese Schuld aufzunehmen. Und sich dadurch aber in gewisser Weise zu bestätigen, ja. Und das ist eine interessante, merkwürdige Dialektik.
Ja. die man ja vielleicht kirchenpolitisch, also wenn man jetzt von der Seite her denkt, auch damit erklären könnte, dass eine historische Schuld immer angenehmer ist für die derzeitigen Repräsentanten als eine aktuelle Schuld.
Ja, auch das, auf jeden Fall. Ich, also ist richtig und das ist auch eine, sind auch Polemiken, die jetzt man hört in Bezug auf Israel, dass man dann quasi, jetzt lass sie mal machen und dann in 100 Jahren können wir dann die Gedenksteine und all das, wenn das alles. Aber für die, jetzt die Frage nach dem Christentum, ich denke, dass das Christentum tatsächlich eines, vielleicht eine, die Wurzel ist einer Entstehung einer Gemeinschaft durch ein gemeinsames Schuldbewusstsein. Das, diese Intuition habe ich sehr stark. Ich sehe das, mir kommt vor, das ist schon sehr wichtig und das ist für mich zunächst einmal kein Problem. Ich glaube, dass man dieses Anerkennen der eigenen Schuld und nicht dieses sozusagen gegenüber dieser Bereitschaft, den anderen die Schuld zu geben, mir sehr sympathisch ist. Aber ich versuche zu zeigen, wie leicht eben diese Bereitschaft kippen kann in eine neue Form der Beschuldigung. Und ich glaube, das müsste man dann, ich kann das hier nicht ausführen, aber auch anhand vom Neuen Testament könnte man versuchen, den Punkt zu zeigen, wo sowas wie Bereitschaft zur Schuldübernahme und dann neue Beschuldigung derjenigen, die diese Bereitschaft nicht aufbringen, und peu à peu diese als die eigentlichen Schuldigen dann zu sehen, wir kennen ja diese Vorwurf des Gottesmords, dann, oder? Das versuche ich nachzuzeichnen. Insofern wäre also ein aufgeklärtes Christentum oder wäre eines, das auch weiß, dass auch die Schuldanerkennung nicht immun ist, ja, gegenüber Beschuldigungen, sondern selbst im, und die Kirche, man könnte sagen, die Christentumsgeschichte ist der performative Beweis dafür. Man fragt sich ja, man könnte ja fragen, wie ist das möglich, dass die Christen im Namen des Christentums Menschen fast buchstäblich gekreuzigt haben. Das ist doch unglaublich, wie so. Jedenfalls, wäre das Christentum in seiner Wurzel, denke ich, ist da was ganz Tiefes auch erkannt und in seiner Performance zeigt sich genau die Gefahr. Und wenn man beides mitbedenkt, dann ist, man hat nie Garantien. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Einsicht oder für mich eine Einsicht meines Buches, die ich gewonnen habe durch mein Buch. Wer glaubt sozusagen, ist safe zu sein, der ist sozusagen auf dem besten Wege, wieder in neue Schuld zu kommen.
Und für das Christentum könnte es ja bedeuten, dass gerade die Lage nicht staatstragend, nicht politisch super relevant, nicht mächtig zu sein, eigentlich die Chance darstellen könnte, über die Reflexion auf die eigene Gestalt, das eigene Wesen, die eigene Geschichte, zu einer gesamtgesellschaftlichen Ressource zu werden.
Ja, also wenn, aber das sehe ich jetzt leider nicht so sehr, aber wenn die Kirche ein Ort wäre, wo diese Fähigkeit des Exerzitium, die eigene Schuld, die eigene Anfälligkeit für Schuld immer wieder wachzuhalten, bis in die Gegenwart hinein, aber ich meine überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass in jeder Form der Anklage die Gefahr lauert, dass man sich selbst von der Schuld quasi sich in eine Position begibt, die selbstgerecht ist und so weiter. Wenn die Gesellschaft, die genau in diese Richtung zu gehen droht, wo immer mehr alle in Form von Selbstgerechtigkeit geraten, wenn die Kirche ein Ort wäre, wo das kultiviert wird und würde sie zumindest ein Gegengewicht gegen solche Tendenzen bilden.
Vielleicht kann das nie die Kirche sein, vielleicht kann die Theologie ein Sammelbecken für solche Intuitionen sein oder vielleicht eher noch die Liturgie, das wäre ja durchaus möglich, die dann selbst immer wieder Gemeinschaften findet, in denen sie vollzogen werden kann. Das wäre tatsächlich möglich und dann müsste man vielleicht erst im Nachhinein von Kirche sprechen. Also ganz ähnlich wie man Schuld erst aus der Retroperspektive erkennt, würde man vielleicht das, was Kirche gewesen ist, erst aus der Retroperspektive dann erkennen können. Das wäre eine witzige Parallele, aber witzig enden wir hier nicht, denn du sprichst in deinem Nachwort eigentlich eine ganz wichtige Warnung aus. Und du beziehst dich auf die Gefahr, die daraus erwächst, dass Schuld zur Erhaltung von Kollektiven um deren Selbstwillen instrumentalisiert werden kann. Wir haben das jetzt ein paar Mal schon ganz konkret angesprochen, als es um Israel, um Gaza etc. gegangen ist. Und du schreibst dort, ich zitiere, wo die Erhaltung von Kollektiven selbst zweckhaft wird, ist am Ende alles erlaubt und kippt Politik der Schuld in neue politische Schuld. Das hat mir sehr eingeleuchtet einerseits und andererseits hat es mich traurig gemacht, weil ich mir überlegt habe, das Tool, das ich in deinem Buch gefunden habe, um damit umzugehen, ist das Kippbild. Und das Kippbild steht nicht stabil. Also es changiert nicht ständig. Ja. Bedeutet das, dass Schuld dann letztendlich, vielleicht so wie es Heidegger gemeint hat in deinem Eingang, etwas ist, von dem wir gar nicht loskommen und das wir zu anerkennen haben politisch, aber es wenigstens auf uns nehmen sollten für etwas Höheres oder Wichtigeres als den Selbstzweck eines Kollektivs?
Ja, natürlich, genau. Also diese, also wenn man anerkennt, dass die im Namen der Schuld auch Gemeinschaften erhalten bleiben können, dann ist das zunächst einmal nicht per se ein Problem, aber wenn eben die Gemeinschaftserhaltung in das Zentrum rückt, dann wird es ein Problem. Und das gilt auch für natürlich umgekehrt, wenn man also anfängt, die Schuld nur noch draußen zu sehen. Die anderen sind alle wie so blinde Feinde, die aus irgendeinem vollkommen irrationalen Grund uns alle hassen, dann haben wir natürlich jede Legitimation, alles zu tun, nicht? Und das da, und dann entfesseln sich Spiralen der Gewalt. Und es ist, ich weiß nicht, ob das traurig ist, ich glaube, es ist ein Bewusstsein darüber, dass wir keinen Ort haben, der jenseits dieser Verstrickungen ist. Mhm. Und in diesem Sinne bin ich vielleicht Freud gar nicht so weit weg, weil das zu erkennen zumindest, gibt uns vielleicht ein bisschen Distanz, eine Fähigkeit, diese Selbstgerechtigkeiten, die sowohl in der Beschuldigung anderer als auch in der allzu großzügigen Annahme der Schuld, wir sind schuldig, aber wir wissen das und wir sind deswegen besser als die anderen, dass diese Formen ein bisschen nicht zu stabil werden können. Wenn das gelingt und wenn mein Buch einen Beitrag dazu bietet, dann hätte es vielleicht schon einen guten Beitrag geliefert.
Dann könnte ein Ansatzpunkt sein für eine Zivilreligion, die sich gerade nicht institutionalisieren darf.
Ja, wobei auch das, wir kommen aus dem Problem nicht raus, dann würde man halt eine Zivilreligion, die glaubt, besser zu sein und sehr, sehr schnell in Gefahr, die alten Religionen zu verurteilen.
Genau. Ja, und wahrscheinlich wäre das dann wieder das identitätsstiftende Moment, ja, oder?
Genau, genau.
Luca, ich habe eine Schlussfrage, die mir ganz nochmal richtig aufgegangen ist, dass ich eben dieses Schlusswort gelesen habe von dir. Wir kommen also aus diesen Schuldverstrickungen nicht raus. Und zu diesen Schuldverstrickungen gehören ja nicht nur diejenigen, die schuld sind, die Schuldgefühle haben, die Täter sind oder die aus anderen Gründen in einem Schuldzusammenhang stecken. Es gibt ja auch diese Opferseite. Es gibt auch die Seite der Selbstviktimisierung, der Identitätsbildung durch die Definition als Opfer oder als jemand, der Unrecht erfahren hat. Gibt es auch kollektive Opfermechanismen und sind die auch
gefährlich?
Ja, natürlich, ja. Ich meine, das ist etwas, was im Grunde genommen ich seit 25 Jahren schon beobachte und schon, ich kann diese, die Gemeinschaft, im Grunde genommen ist das eine Form von tatsächlich von Schuldpolitik, weil hier Gemeinschaften sich stabilisieren auf der Grundlage einer gemeinsamen Erfahrung, dass ihnen Schuld zugefügt wurde. Und das ist berechtigt, oder wie soll ich sagen, wenn ich halte es für weniger problematisch als das, was wir jetzt gerade erleben, wenn eher Privilegierte sich mit den gleichen Mechanismen nun zusammentun und mit einer Moralisierung gegenüber den anderen versuchen, da Gemeinschaften, westliche Gemeinschaft, Wertegemeinschaft und so weiter herzustellen. Aber sie trägt natürlich die ganzen auch Probleme eines Kippenkönnens in Selbstgerechtigkeiten und in Schatten im Keim. Und wir auch hier ist natürlich Israel oder das ist ein ambivalentes Beispiel, weil wir auch, glaube ich, gerade erleben und erfahren, dass im Namen der Opfer und des eigenen Opferdaseins sehr, sehr viel Gewalt auch ausgeübt werden kann. Insofern ist das Opfer ist nicht per se der bessere Mensch als Opfer. Und das ist, glaube ich, gehört auch zu dieser dazu, um zu verstehen, dass man da nicht so einfach rauskommt. Wir müssen auch anerkennen, dass ja auch auf der Seite der Unterdrückten Gewaltpotenziale natürlich auch da sind, die, wenn dann die Machtverhältnisse sich ändern, auch sich negativ in Form von neuer Schuld artikulieren.
Herzlichen Dank, Luca. Das war ein sehr langes und, wie ich finde, interessantes Gespräch zu einem Buch, über das wir noch viel, viel detaillierter sprechen könnten. Ich will nicht spoilern, das Buch kommt ja bald raus. Aber etwas ganz Fulminantes, worüber wir jetzt nicht haben sprechen können, ist diese Figur Barabbas. Eigentlich eine messianische Figur, eine Figur, die den gleichen Namen trägt wie Jesus Christus, nämlich Jesus, und die ein ganz spezielles Bild nochmal als Theologe hergibt auf die Wurzeln des eigenen Antijudaismus und der Entstehung dieser Geschichte. Auch darüber hätten wir mindestens eine Stunde sprechen können, bin ich überzeugt. Vielleicht werden wir die Gelegenheit nochmal haben, vielleicht auch in einem Podcast. Ich gebe euch allen eine herzliche Leseempfehlung und vielleicht, Luca, weiß man schon, wann das Buch
erscheint,
im Frühjahr.
Matthes und Seitz.
Ja.
Auch preislich, sagen wir mal, erschwinglich.
Super, wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall dann im Nachhinein noch verlinken, sobald es einen Link darauf gibt. Ihr werdet garantiert bei uns auf dem Blog dann auch eine Rezension finden, wenn es erscheint. Bis dahin müsst ihr Geduld haben und euch jetzt mal an das halten, was ihr hier im Podcast gehört habt. Luca, wo kann man sonst noch Dinge von dir lesen oder hören in nächster Zeit?
Also auf der Akademia-Seite sind sehr, sehr viele meiner Texte gepostet, auch solche, die auf Englisch schon diese Barabbas-Geschichte, also wer jetzt ein bisschen neugierig geworden sein sollte, dazu habe ich schon ein bisschen was geschrieben und das ist, wenn man das googelt, Luca Di Blasi, Barabbas zum Beispiel, wird man sofort auf diese Texte stoßen.
Wunderbar, vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören, die Geduld und die Aufmerksamkeit bis jetzt. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.